Wenn man so durch Zürich läuft, sei es morgens mit dem Pendlerstrom oder mittags zwischen den Terminen oder auch abends zwischen Verpflichtungen, dann kann man es fast mit den Händen greifen. Die Sehnsucht nach Ruhe. Unsere Stadt ist geprägt von Geschwindigkeit, von Effizienz, von Optimierung. Sicher mehr als jede andere Stadt in der Schweiz und auch weltweit kommen, glaube ich, nicht viele Städte auf eine so hohe Effizienz und Geschwindigkeit wie Zürich. Selbst unsere Freizeit muss uns etwas bringen. Viele Menschen spüren, ich sehne mich nach echter Ruhe. Nicht nur bloß nach Leerlauf, sondern nach innerem Frieden. Nach einem Ort, wo ich einfach sein darf. Auch Elia in unserer Textlesung hat sich danach gesehnt. Er hat sich danach gesehnt, weil er irgendwie den Eindruck in seinem Dienst bekommen hat, one last man standing. Ich bin der Letzte, der da noch übrig ist. Und in dieser Begegnung, in dieser Höhle, wo Gott ihm im sanften Säuseln begegnet, in diesem leichten Windhauch, nicht in dem spektakulären Feuer oder dem Erdbeben, in dem ganz Kleinen, da begegnet ihm Gott. Und Gott zeigt ihm, nee, nicht mehr, nicht du allein, da sind noch 7000 andere. Habt ihr schon mal unter einer Menge von 7000 Leuten gestanden? Habt ihr euch da allein gefühlt? Vielleicht einsam, das kann man sich schon unter einer großen Menge fühlen, aber allein ist man da nicht unter 7000 Menschen. Die Sehnsucht nach Ruhe. Auch in unserem Predigttext aus dem Lukas-Evangelium gibt es diese Sehnsucht nach Ruhe. In einem kleinen Dorf ganz weit weg von Zürich. Da suchen Menschen bewusst oder unbewusst auch Ruhe bei Gott. Und jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen zur Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Amen. Wir beten. Herr, salbe du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und öffne du unsere Herzen, damit wir deine Worte leben. Amen. Wir setzen uns. Martha Martha lädt Jesus in ihr Haus ein. Sie übernimmt Verantwortung. Sie ist Gastgeberin. Und jetzt tut sie auch das, was sie gesagt hat. Ihre Einladung ist nicht nur ein leeres Wort, sie führt es auch aus. Sie setzt sich ein. Sie möchte, dass Jesus sich willkommen fühlt, dass alles passt. Und das ist überhaupt nicht falsch, ganz im Gegenteil. Gastfreundschaft ist ein sehr hoher Wert. Und gerade in der damaligen Kultur oder auch heute in vielen Gegenden des globalen Südens verstehen die Menschen viel besser als wir, was Gastfreundschaft bedeutet. Es ist ein Ausdruck von Ehre, von Würde, von Gemeinschaft. Um Marthas Handeln wirklich zu verstehen, müssen wir ihren kulturellen Hintergrund ernst nehmen. Im Orient damals, aber auch heute in vielen Teilen Afrikas, Lateinamerikas, gerade in auch Asien, ist Gastfreundschaft kein schönes Extra, sondern es ist das Lebensprinzip. Wenn ein Mensch zu dir kommt, ist es ein Geschenk für dich. Und diesen Menschen ehrt man, indem man ihn großzügig aufnimmt. Das ist eine Art von Gastfreundschaft, in der der Gast zum Mittelpunkt wird. Das können wir im Westen kaum fassen, erst wenn wir es erlebt haben. Ich habe knapp 2 Jahre in Pakistan gelebt und das immer wieder erfahren, was Gastfreundschaft in diesen Kulturen bedeutet. Von da können wir viel lernen. Die Menschen nehmen sich Zeit und sie rücken das nicht als einen weiteren Termin zwischen ihre Termine, sondern es dreht sich jetzt alles um den Gast. Alles andere vergisst man für den Moment. Dem Gast schenkt man Aufmerksamkeit. Der Gast wird zum Eigentlichen. Und Martha ist hier so eine Gastgeberin. Gastgeberin mit vollem Elan. Ich stelle mir vor, sie macht, sie kocht, sie serviert, sie bringt einen Gang nach dem anderen, sie fragt immer wieder, ob sie Wasser oder Wein nachschenken soll, sie fragt, ob die Gäste noch Tee wollen. Schließlich hat sie Jesus eingeladen. Und Jesus ist nicht irgendwer. Jesus von Nazareth ist jemanden, den sie ehren will. Und sie geht auf in ihrer Rolle als Gastgeberin. Und sie sieht sich so sehr als eine Gebende, dass sie ganz vergisst, dass Jesus auch etwas zu geben hat. Sie übersieht, dass er nicht bloß kommt, um zu empfangen, sondern dass sie ganz viel von ihm empfangen kann. In Vers 40 steht, sie machte sich viel Arbeit. Und wörtlich würde man dort übersetzen, Martha wurde vom vielen Dienen weggezogen. Weggezogen. Das ist ein starkes Wort. Dieses Wort, das hier steht, das gibt es auch noch an anderen Stellen, vor allem in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, also des Alten Testaments. Und da bedeutet es zum Beispiel, als die Bundeslade von dem Karren runterrutscht, der von diesen Ochsen gezogen wird, der rutscht sie runter und sie wird von einem der Männer ergriffen, damit sie nicht ganz runterfällt. Oder auch an einer anderen Stelle, an anderen Stellen bedeutet es, sich abmühen, sich quälen oder auch einfach beschäftigt sein. Es kann auch heißen, in etwas hineingezogen werden und dann überfordert sein. Hier ist das ein Wort im Passiv, also etwas ergreift mich, etwas beschäftigt mich, etwas zieht mich weg. Also mit mir passiert etwas. Ich werde ergriffen, ich werde weggezogen, etwas beschäftigt mich. Und genau das passiert hier mit Martha. Sie wird hineingezogen in ihren Dienst, sodass sie gar nicht mehr Herrin ihres Tuns ist. Es zieht sie. Die Aufgabe, die muss fertig werden, das ist in ihrem Kopf. Es geht darum, jetzt den Tee wiederzubringen und das Essen, damit es nicht anbrennt und den nächsten Gang vorzubereiten und vielleicht gibt es auch noch Salat und vielleicht auch noch ein Dessert. Die Aufgabe muss fertig werden und das zerreißt sie innerlich, weil sie merkt, ich habe nur 2 Hände und ich kann das gar nicht alles machen. Und wenn ich jetzt hier die Soße vorbereite, brennt mir das Fleisch an. Und sie ist überfordert. Sie ist nicht mehr so frei. Ihr Dienst, so gut er gemeint ist, wird für sie zur Last. Es wird für sie eine Quelle von Stress. Vielleicht sogar eine Ursache von Überforderung und, wenn man es dann weiterdenkt, innere Leere. Vielleicht kennen wir das auch. Vielleicht kannst du dich mit Martha identifizieren. Du gibst dich völlig hin. Du gibst dich in deinen Dienst hin. Und das führt zu Erschöpfung. Wenn wir uns verlieren in den vielen Aufgaben, statt aus der Begegnung mit Jesus zu leben, dann kann das passieren. Dann kann es passieren, dass unser Dienst nicht zur Quelle von Kraft und Freude wird, sondern zur Quelle von Frust und vielleicht sogar Bitterkeit. Dagegen Maria. Maria sitzt. Sie sitzt zu den Füßen Jesu. Martha arbeitet und schafft und sie steht noch nicht mal, sie ist ständig in Bewegung. Maria sitzt. Sie ist einfach da. Auch sie wird von etwas angezogen. Sie wird angezogen von der Gegenwart Jesu und von seinen Worten. Wann hast du das letzte Mal einfach da gesessen? einfach in seiner Gegenwart gesessen. Du warst einfach vor Gott. Martha dient, sie leistet das Beste. Und wenn man so einen hohen Standard an sich selbst anlegt, da kann man irgendwann nur frustriert werden, weil sie merkt, die vielen Aufgaben und gleichzeitig, das muss alles perfekt werden, denn es geht ja um den Herrn Jesus, da wird sie frustriert. Und was auch noch passiert, sie legt diesen Standard, den sie an sich selbst anlegt, auch an andere an. Und so schaut Martha jetzt auf ihre Schwester und denkt ihr, sie freut sich für ihre Schwester, wie sie aufgeht und auftankt? Nein, sie gönnt es ihr einfach nicht, wie sie einfach nur da sitzt, einfach bei Jesus ist. Sie will, dass Martha aufsteht, dass sie ihr mithilft. Und so geht sie jetzt selber auch zu Jesus. Martha geht zu Jesus, aber nicht, um bei Jesus zu sein, sondern um ihre Schwester Maria von Jesus wegzuholen. Und dafür instrumentalisiert sie sogar Jesus selbst. Sie sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sie kann es nicht fassen, dass ihre Schwester sich erdreistet, nicht mitzuarbeiten. Sicher sieht Jesus das genauso. Habt ihr gemerkt, sie sagt zu Jesus, wie spricht sie ihn an? Herr, Herr bedeutet, du bist Herr, ich bin deine Dienerin. Das ist sie in ihrem Tun auch irgendwie, sie bedient Jesus, aber in ihrer Forderung ist sie die Herrin. Jesus soll tun, was sie gesagt hat. Jesus, siehst du nicht, dass ich alleine arbeite? Sag meiner Schwester, du musst es doch genauso sehen wie ich. Sag meiner Schwester, dass sie mitarbeiten soll. Wenn wir uns innerlich abmühen, kann es leicht passieren, was hier Martha passiert. Wir verlieren die geistliche Perspektive und dann geraten wir selbst in die Rolle hinein, die Rolle Gottes, die Rolle, die göttliche Ordnung zu steuern. Und dann sind wir an einem gefährlichen Punkt. Wenn wir anfangen, Gott zu benutzen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen, sie durchzusetzen. Wenn wir beten, damit andere sich verändern. Auch das kann ein Symptom sein von dem, dass wir so sehr eingespannt sind, dass wir so viele Aufgaben sehen und sehen, ich habe doch nur 2 Hände und dafür braucht es 6, 10, 100. Dann merkst du, ich muss das alles irgendwie lösen. Dienst kann uns ausbrennen. Ganz besonders, wenn wir mit unserem Herzen dabei sind, wenn wir nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern es uns wirklich wichtig ist, dann kann aus dem Wunsch, Jesus zu dienen, kann ein Pflichtgefühl werden. Und wenn wir so sehen, das ist alles unsere Pflicht und merken, da gibt es so viele Aufgaben, das kann ich gar nicht alles machen, sind wir leicht überfordert. Und dann vergleichen wir uns schnell mit anderen. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann sehen wir immer, andere machen es besser oder andere machen es entspannter und dann entsteht Missgunst auf andere. Und diese Missgunst sucht geistliche Rechtfertigung und sie führt zu Manipulation oder zu Machtspielchen oder zu Minderwertigkeitsgefühlen. Gibt es dann unterschiedliche Spielarten. Also wenn wir missgünstig auf andere sind, so wie Martha hier auf Maria. Martha kommt und versucht, Jesus zu manipulieren. Maria hört das natürlich auch. Wie fühlt sich das an, wenn jemand vor deinen Augen, vor deinen Ohren betet, Herr Jesus, mach doch, dass der Karl das und das macht. Manipulation, Machtspielchen oder auch Minderwertigkeitsgefühle. Der andere kann es so viel besser. Und wenn das alles passiert, dann dürfen wir wissen, wir haben den Kontakt zur Quelle verloren. Darum soll es eigentlich nicht gehen. So eine Hingabe brennt uns aus. Dabei geht es um das Wesentliche. Jesus sagt zu Martha, deine Schwester Maria, sie hat das Bessere gewählt. Das heißt nicht, Martha, du bist schlecht. Das bedeutet nicht, dass Maria die bessere Person ist. Aber Maria hat erkannt, worum es im Kern geht. Sie sitzt zu Jesu Füßen. Sie ist Schülerin. Sie hört. Und sie darf einfach sein. Dabei war es in der damaligen Kultur für Frauen gar nicht so selbstverständlich, auch einfach Schülerin zu sein. Erst recht nicht Schülerin eines großen Rabbis und erst recht nicht für erwachsene Frauen. Doch Jesus gibt ihr diesen Platz. Jesus weist sie nicht ab. Er bestätigt ihren Wunsch, in seiner Nähe zu sein. Auch das ist eine stille, eine kraftvolle Revolution, was Jesus hier mit dieser Frau tut. Maria tut das, was im Johannesevangelium als bleibende Verbindung beschrieben wird. Jesus sagt dort, bleibt an mir, so wie die Rebe am Weinstock bleibt, dann kann sie Frucht bringen. Maria bleibt bei Jesus, sie schöpft, sie empfängt. Und von dort her kann auch Dienst geschehen, nicht als Pflicht, sondern als Antwort. Und diese bleibende Verbindung ist kein Rückzug aus dem Leben, sondern ist es der Ausgangspunkt echten Lebens, der Ausgangspunkt echten Dienstes. Jesus sagt, notwendig ist nur eines. Und wenn das eine nicht da ist, dann ist alles andere auch nichts. Das eine ist, bei Jesus zu sein. Und wenn du ganz vieles für Jesus tust, aber gar nicht bei ihm bist, dann hat das alles keinen Wert. Das eine ist, bei Jesus zu sein, und ohne dieses eine ist alles andere nichts. Im Gegenteil, es zieht dich sogar von ihm weg. Ja, aber wenn alle sitzen, wer soll denn dann die Arbeit machen? Wer soll denn dann dienen? Jeder lässt sich doch gern bedienen. Ist vielleicht ein Einwand. Aber Jesus sagt ja auch nicht, dienen ist falsch. Es geht nicht darum, dass wir entweder hören oder handeln. Es geht nicht darum, dass wir entweder tun oder empfangen, sondern es geht um das Tun aus dem Empfangen. Es geht um das Hören aus dem Handeln. Sonst handeln wir aus leerer Pflichterfüllung, aus einem falschen Motiv. Es geht hier nicht um den Gegensatz, sondern es geht um die Reihenfolge. Erst hören, dann handeln. Erst empfangen, dann geben. Erst ruhen, dann losgehen. Wie lernen das kleine Kinder schon? Erst die Arbeit, dann das Spiel? Jesus dreht's um. Er sagt, erst auftanken, dann losfahren. Erst ruhen, dann handeln. Wenn ich durch Zürich laufe, sehe ich Angebote, die Ruhe versprechen, boomen. Egal, ob es Yoga ist, Spas, Achtsamkeitscoachings. Man merkt, wir Zürcher, wir sind auf der Suche. Aber wie geht Ruhe tiefer? Dass nicht nur der Körper entspannt, sondern auch die Seele zur Ruhe kommt. Die christliche Antwort auf diese Sehnsucht beginnt bei Gott. Als Mose Gott fragt, wie soll ich von dir sprechen? Wer bist du? Wie heißt du? Da sagt Gott, ich bin Jahwe. Ich bin der, der für euch da ist. Ich bin für dich da. So sollst du von mir sprechen. So sollst du mich benennen. Ich bin für euch da. Sag den Leuten, dass ich für sie da bin. Nicht zuerst, dass ich etwas für euch tue. Nicht zuerst, dass ich euch rette und befreie. Ja, das kommt auch noch alles. Erstmal, ich bin für euch da. Heute Morgen ist unser Sohn gegen die Tischkante gerannt und hat sich etwas wehgetan an seiner Seite. Und dann, was passiert dann zuerst bei den Eltern? Erst nehmen sie das Kind in den Arm und sagen, ich bin da für dich. Und dann erst gucken sie, wo hast du dir wehgetan? Erst dann kommt das Pflaster. Erst dann kommt die Untersuchung. Gott ist zuerst einfach da für dich. Dann kommt auch, er rettet dich, er befreit dich, er vergibt dir, er tut alles für dich. Das sehen wir in Jesus Christus, das sehen wir im Exodus. Jesus ist kein Gott, der leere Worte spricht und sagt, ich bin einfach da für dich und dann kommt nichts. Er erweist sich als der treue Gott durch die Tat. Aber Gott ist erstmal Jahwe. Er ist da für uns. Und das ist auch für uns Menschen so. Wenn wir die 10 Gebote lesen, sie beginnen nicht mit du sollst. Sie beginnen mit ich bin Jahwe, der euch befreit hat. Und dann geht's weiter, wie wir leben sollen. Es geht erst darum, wer wir bei Gott sind. Es geht erst darum, dass wir zu Gott gehören. Ich bin Jahwe, euer Gott. Nicht erst diese alle Gebote und wenn ihr so lebt, dann bin ich Jahwe, euer Gott. Die Reihenfolge ist, ich bin euer Gott. Das bedeutet, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Kinder. Du gehörst zu mir. Das spricht Gott dir als erstes zu. Und dann erst, so darfst du leben, damit es dir bei mir gut geht. Heiligung bedeutet nicht, Gott nimmt dich jetzt nicht mehr an, wie du bist. Also erst darfst du zu Gott kommen, du bist recht gerechtfertigt. Das war der Anfang, die Bekehrung, jetzt bist du im Glauben unterwegs und jetzt kommt der Weg der Heiligung. Und das bedeutet nicht, das, was da am Anfang Gott dir zugesagt hat, ich nehme dich an, wie du bist, das zählt jetzt nicht mehr. Es ist nicht einmal sagt Gott dir, so jetzt nehme ich dich an, wie du bist und dann sagt Gott dein ganzes Leben, jetzt darfst du aber an dir arbeiten, sondern dieses an dir arbeiten, diese Veränderung geschieht aus dem heraus, dass Gott dich annimmt. Jeden Tag neu spricht Gott dir zu, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich freue mich über dich. So wie du bist, bist du richtig. Du darfst bei mir sein. Und aus dieser Gegenwart heraus darfst du umgestaltet werden, so wie ich dich gemeint habe. Wenn wir im Dienst aktiv sind, können es uns sehr leicht wie Martha gehen, dass wir zerrissen werden von den vielen Aufgaben und dass uns abhanden kommt, worum es eigentlich geht. Dass wir so sehr in die Rolle der Gebenden hineinkommen, dass wir gar nicht mehr empfangen. Vor Gott sind wir alle Empfangende. Wir Freikirchen, egal ob ETG, Baptisten oder Viva, wir alle haben eine große Stärke im Ehrenamt. Unsere Gemeinden leben vom Ehrenamt. Wir sind gut darin, Menschen in unsere Gemeinschaft einzubinden. Das Mitmachen ist ein ganz wesentlicher Faktor unseres Gemeindelebens. Und das ist sehr gut so, es ist etwas sehr Gutes, ein hoher Wert. Aber es kann auch seine Schattenseiten entwickeln. Gefährlich wird es dann, wenn man den Eindruck bekommt, Gott hat uns gerettet und jetzt schulden wir ihm unser ganzes Leben lang dienen zu müssen, leisten zu müssen. Wir müssen etwas tun, um hier in dieser Gemeinde dazuzugehören. Nein, Gottes Annahme ist nicht ein Moment am Anfang deines Lebens und dann musst du es dir dein ganzes Leben lang erarbeiten. Es ist nicht nur der Anfang des Christseins, dass du angenommen bist, sondern das Christsein wächst als beständiges Leben aus dieser Annahme Gottes in Christus. Sie ist unsere tägliche Quelle. Daraus wächst all unser Tun. Also ich sage es nochmal ganz deutlich, dieser Satz, bei Gott darfst du sein, bei ihm bist du angenommen, das ist kein Trick, damit die Menschen zu Gott kommen. Und wenn du den Köder geschluckt hast, dann darfst du dich aber bei Gott abarbeiten. Den Eindruck kann man aber manchmal bekommen bei unseren Gemeinden, oder? Bei uns als Gemeinde, und ich bin mir sehr sicher, ich spreche nicht nur für uns als ETG, sondern genauso auch für die Baptistengemeinde und auch für die Viva-Gemeinde hier. Bei uns darfst du dich angenommen wissen. Du gehörst dazu. Du musst deinen Einsatz nicht erst beweisen. Weil du dazu gehörst, bist du eingeladen mitzumachen. Weil du dazu gehörst, darfst du mitgestalten. Wie darf das praktisch aussehen? Es gibt eine besondere geistliche Übung, die ich uns vorstellen möchte. Es hat Christinnen und Christen über Jahrhunderte in die Nähe Jesu begleitet, die Lectio Divina. Es ist ein betendes Lesen der Schrift. Also es gibt unterschiedliche Zugänge, die Heilige Schrift zu lesen. Und es gibt nicht einen richtigen und die anderen sind alle falsch. Man kann Lexika wälzen, man kann Worte nachschlagen. Das ist alles ganz wichtig beim Bibelstudium. Bei der Lectio Divina geht es mehr um das Wirkenlassen des Textes. Es geht um 4 Schritte, die ich mit uns mal durchgehen möchte. Also ersten Schritt, lesen wir den Text aufmerksam, langsam. Es geht darum, auch den Inhalt zu erfassen, also den Kopf schalten wir nicht aus. Aber es geht auch um das Herz, sich auf den Text einzustimmen. Und dann springen viele Christinnen und Christen zur Anwendung und sagen, wie lebe ich jetzt daraus? Lectio Divina geht als nächsten Schritt in die Meditation. Der Leser, die Leserin wiederholt und meditiert über einzelne Aspekte des Textes. Das können Worte sein, das können Satzteile sein oder auch ein ganzer Satz. Etwas, was dich besonders anspricht. Und jetzt kann es sein, dass wir alle den gleichen Text lesen, aber dich spricht ein anderes Wort an als dich oder mich. Du lässt es auf dich wirken. Und das ist wie ein Kauen, ein Wiederkauen des Wortes, um es zu verinnerlichen. Und so denkst du über die Worte des Textes nach, so wie ein Rind, das nach dem Essen alles nochmal kaut. Und dann gehst du ins Gebet, dritter Schritt. Leserinnen und Leser antworten im Gebet auf das Wort Gottes. Sie teilen Gedanken, unser Kopf. Sie teilen Gefühle, unser Herz. Wir teilen unsere Anliegen mit Gott. Das kann Dank sein, das kann Bitte sein, das kann Klage sein oder Lobpreis. Und eine Nebennotiz hier, Klage oder Lobpreis, es ist nicht eins höherwertiger als das andere. Wenn deine Klage von Herzen kommt, ist sie Gott genauso viel wert wie der Lobpreis. Und dann als letzter Schritt gehen wir in die Betrachtung, in die Contemplatio. In diesem Schritt kommen wir einfach zur Ruhe. Wir denken gar nicht mehr. Wir dürfen einfach vor Gott sein, ohne Worte und Gedanken. Einfach ein Moment oder auch eine Zeit der Stille und des inneren Friedens. Das ist gerade dieses Gefühlvolle und auch die Zeit der Stille ist eine Stärke der Lectio Divina. Und manchmal hat man den Eindruck, dass früher uns es mehr um den Wortlaut und den Inhalt von Botschaften in der Bibel ging und es uns mehr heute um das Emotionale, das Gefühlvolle geht, dass Lieder früher ganz tiefe Inhalte hatten und heute wiederholt man alles 23 Mal und es ist irgendwie, manchen fehlt das vielleicht. Es ist aber nicht früher und heute, sondern das ist so das geistesgeschichtliche Pendel, das von einer Seite auf die andere schwingt. Früher hat das länger gedauert von einer Seite auf die andere, heute ist unsere Entwicklung etwas schneller. Aber in der Lectio Divina sieht man auch schon vor Jahrhunderten, ging es nicht nur um das Verstehen und den Kopf, sondern es ging auch schon damals um das Gefühlvolle, Gott zu begegnen, auch mit unseren Gefühlen und auch zur Ruhe zu kommen vor ihm. Mit dieser Einladung Vor Gott zur Ruhe zu kommen, möchte ich diese Predigt abschließen. Denn wer in Gott zur Ruhe kommt, brennt nicht aus. Das ist zwar keine Garantie für ein stressfreies Leben, aber es ist eine Einladung zur Ruhe mitten im Lärm der Welt. Mitten im Lärm von Zürich einen Ort der Stille zu haben. Und Ort muss nicht unbedingt ein Ort sein. Es kann für dich ein besonderer Ort sein, vielleicht unter einem Baum, in einem Gebäude, eine Ecke deines Zimmers. Aber ein Ort in deinem Herzen, zu Jesus zu kommen. So wie Maria, so wie wir alle es immer wieder brauchen. Amen.